Sternengeschichten Folge 670. Die große Meteorprozession von 1913. Gegen 9 Uhr oder kurz danach, als ich auf dem Heimweg von der Kirche war, sah ich einen großen Meteor zur Erde fallen, der einen Feuerschweif so lang wie der des hellischen Kometen hinter sich ließ. Dann, als ich mich nach Norden wandte, sah ich eine große schwarze Wolke, aus der, wie es schien, Sternschnuppen kamen, etwa 50, jede mit einer Feuerlinie auf ihrer Bahn, und sie verschwanden in einer großen schwarzen Wolke im Süden. Danach begann ein leises Grollen wie Donner. So beschreibt eine Miss Floy Priest das, was sie am Abend des 9. Februar 1913 am Himmel über der kanadischen Stadt Appleby, ein Stück südlich von Toronto, gesehen hat. Sie war nicht die erste, die diese Himmelserscheinung beobachtet hat, und sie war bei weitem nicht die letzte. Das, was da vor über 100 Jahren passiert ist, war ein einzigartiges Phänomen, dessen Ursprung bis heute nicht vollständig erklärt werden kann. Alles hat um 9:05 Uhr abends im westlichen Ontario in Kanada begonnen. Ein feurig rot leuchtendes Objekt ist am Himmel aufgetaucht, immer größer geworden und hat einen Schweif entwickelt, der wie der eines Kometen ausgesehen hat. Menschen überall in der Region haben das Schauspiel beobachtet und später beschrieben. Für manche hat der Schweif ausgesehen wie der Lichtschein aus der Tür eines Ofens, in dem ein heftiges Feuer brennt. Andere haben gesagt, es würde wie der Strahl eines Suchscheinwerfers aussehen oder wie der Funkenflug aus einem Schornstein bei heftigem Wind. All diese Beschreibungen und auch die Aussagen von Floy Priest und jeder Menge anderer Menschen hat der kanadische Astronom Clarence Chant von der Uni Toronto gesammelt. Und er war es auch, der im Juni 1913 einen ersten umfassenden wissenschaftlichen Bericht über das außergewöhnliche meteorische Schauspiel veröffentlicht hat, wie der Titel seiner Arbeit gelautet hat. Clarence Chant selbst konnte die Erscheinung am Himmel nicht beobachten, er hat sich aber große Mühe gegeben, so viele Daten zusammenzutragen wie nur möglich und die dann astronomisch auszuwerten. Der Meteor am Himmel hat sich in einer horizontalen Linie bewegt, was äußerst ungewöhnlich war. Die normalen, kleineren Meteore, die wir üblicherweise Sternschnuppen nennen, die sausen ja schnell über den Himmel und ihre Bewegung scheint uns nach unten zum Erdboden hingerichtet zu sein. Das hier, das war aber alles andere als eine Sternschnuppe, wie Chant schreibt. Hier waren Objekte, die sich gemächlich bewegt haben und den glücklichen Beobachtern mehr als genug Zeit gegeben haben, sich mehrmals etwas zu wünschen, wenn sie das denn wollen würden. Und noch bevor die Aufregung über diese außergewöhnliche Leuchterscheinung vorbei war, sind aus Richtung Nordwesten weitere Meteore aufgetaucht, aus genau derselben Richtung wie der erste, die sich auch auf derselben Bahn über den Himmel bewegt haben. Das waren Gruppen von 2, 3 oder mehr leuchtenden Punkten, die alle kleinere Schweife und Spuren aus Funken hinter sich hergezogen haben. Ein weiterer Augenzeuge beschreibt das so. Ich ging westwärts, als etwa auf halber Höhe zwischen Horizont und Zenit ein großer Meteor erschien, der ungefähr nach Südost zog und sehr langsam unterwegs war, jedenfalls für einen Meteor. Er hatte eine rötliche Farbe und einen langen Schweif. Als er ein Stück weit nach Süden gezogen war, zerbrach der Schweif in 4 Teile und jeder Teil schien einen Kopf anzunehmen und auf derselben Bahn weiterzufliegen, bis sie verschwanden. Jedoch nicht plötzlich, wie es bei vielen Meteoren zu sein scheint. Diesem folgten 7 weitere, alle von der gleichen Erscheinung, die einander in der gleichen Richtung und offenbar auf derselben Linie folgten. Der 7. und 8. bildeten ein Paar und flogen parallel zueinander. Der 1. war der einzige, der zerbrach. Es war kein Geräusch zu hören. Jeder einzelne war 6 oder 8 Sekunden lang sichtbar. Die langsame Bewegung und die lange Dauer der Erscheinung, das ist den meisten Menschen aufgefallen, genauso wie die fast perfekte Formation, in der die Meteore über den Himmel gezogen sind. Einige haben das mit dem Flug einer Flotte von Luftschiffen verglichen, andere mit einer Eisenbahn und ihren Waggons, die über den Himmel fährt, oder einem Schwarm von Wildgänsen. Manche haben Dutzende von Meteoren gesehen, andere haben gesagt, das wären Hunderte gewesen. Chant hat diese Unterschiede darauf zurückgeführt, dass die einen nur die Hauptkörper beschrieben haben, die anderen dagegen auch die vielen Funken, die beim Auseinanderbrechen entstanden sind. Clarence Chant war auch überrascht über das enorme Ausmaß der Beobachtungen. Seiner Sammlung an Berichten nach haben Menschen aus einem Umkreis von 4000 Kilometern dieselben Objekte am Himmel gesehen, was höchst ungewöhnlich ist für einen normalen Meteor. Chent hat alle Beobachtungen ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass sich die leuchtenden Objekte in einer Höhe von ca. 40 bis 50 Kilometer befunden haben müssen. Sie haben sich mit einer Geschwindigkeit von 10 bis 15 Kilometer pro Sekunde im Vergleich zum Erdboden bewegt und die größten von ihnen waren seiner Meinung nach um die 30 Meter groß. Es war klar, dass hier was Ungewöhnliches passiert ist, aber was genau? Es ist auf jeden Fall nicht außergewöhnlich und das hat man auch im Jahr 1913 schon gewusst, dass es immer wieder Meteorschauer am Himmel zu beobachten gibt. Ich habe davon in anderen Folgen ja schon öfter erzählt. Manche Kometen und Asteroiden hinterlassen Spuren aus Staub entlang ihrer Umlaufbahn und wenn die Erde bei ihrer Bewegung um die Sonne diese Spuren aus Staub kreuzt, dann können wir kurzfristig sehr viel mehr Sternschnuppen und größere Meteore am Himmel sehen als sonst. Diese Meteorschauer, die finden regelmäßig zur selben Zeit im Jahr statt, zum Beispiel die Perseiden, die immer um den 13. August zu sehen sind, oder die Leoniden im November. Da diese Sternschnuppen entstehen, weil die Erde sich durch eine Staubspur im All bewegt, scheinen sie auch alle vom selben Punkt des Himmels aus auf die Erde zu fallen. Bei den seltsamen Meteoren im Februar 1913 war das aber nicht so. Sie haben sich von einem Ende des Himmels zum anderen bewegt, parallel zum Horizont, und die waren viel länger sichtbar als die typischen Sternschnuppen. Clemens Chant war überzeugt, dass die Erde hier nicht einfach nur auf eine größere Menge Staub aus dem All getroffen ist. Er ist davon ausgegangen, dass es sich um Objekte handelt, die zuerst die Sonne auf einer eigenständigen Umlaufbahn umkreist haben, dann aber der Erde nahe gekommen und von ihr eingefangen sind. Sie haben die Erde umkreist wie eine Schar von Minimonden, bevor sie durch die Atmosphäre gebremst, zerbrochen und zerstört worden sind. Der amerikanische Astronom William Henry Pickering hat in den 1920er Jahren ebenfalls ein paar Facharbeiten über das Ereignis veröffentlicht und darin Chants Einschätzung im Wesentlichen zugestimmt. Es gab aber auch andere Meinungen. Chants Kollege, der kanadische Astronom Charles Wiley, hat die ganze Angelegenheit im Wesentlichen für Einbildung gehalten und 1939 erklärt, dass da die Beobachtung eines ganz normalen Meteors von ein paar Leuten in Toronto und durch die Medien und andere in der Astronomie zu einem außergewöhnlichen Phänomen gehypt worden ist. Aber sieht man mal davon ab, dass Wileys Argument vom Rest der Astronomie als eher unwissenschaftlich angesehen worden ist, haben weitere Untersuchungen schnell gezeigt, dass er definitiv falsch liegt. Wiley hat vor allem deswegen behauptet, dass das alles Unsinn sein muss, weil das Ereignis zwar in Kanada gesehen worden ist, aber nicht in den USA. Aber eine Auswertung amerikanischer Zeitungen der fraglichen Zeit hat dann ergeben, dass es sehr wohl auch dort Beobachtungen gab, die die Berichte aus Kanada bestätigen. Man hat sogar Nachrichten aus Brasilien und Bermuda gefunden, die den Fall beschreiben. Im Jahr 1991, da hat der amerikanische Planetologe und NASA-Mitarbeiter John O'Keefe eine eigene neue Interpretation der Ereignisse von damals veröffentlicht. Seiner Meinung nach handelt es sich um Material, das von Vulkanen auf dem Mond ins All geschleudert wurde und dann für einige Zeit einen Ring um die Erde gebildet hat, bevor die Stücke dann in der Atmosphäre verbrannt sind. Rein prinzipiell ist das kein unmöglicher Mechanismus, der aber nur dann funktioniert, wenn am Mond tatsächlich Vulkane ausbrechen. Wir wissen heute, dass das nicht passiert, aber O'Keefe hat schon in den 1960er Jahren eine Hypothese entwickelt, um bestimmte Gesteine, die in der Nähe von Einschlagskratern auf der Erde gefunden werden, als vulkanischen Auswurf vom Mond zu erklären. Das ist, wie gesagt, falsch, weil auf dem Mond kein Vulkanismus dieser Art stattfindet. Aber O'Keefe wollte die Idee anscheinend nicht fallen lassen und hat in den Ereignissen aus dem Jahr 1913 eine Möglichkeit gesehen, sie wieder ins Spiel zu bringen. Und übrigens, nur damit kein falscher Eindruck entsteht, John O'Keefe war kein Spinner, der hat jede Menge sehr relevante Arbeit gemacht und gilt als Pionier der Astrogeologie. Aber auch schlaue Menschen können sich halt mal irren. Und es ist ja auch definitiv nicht so, als könnten wir eine einwandfreie Erklärung für das liefern, was 1913 passiert ist. Selbst 100 Jahre nach dem Ereignis hat das die Wissenschaft immer noch beschäftigt. Zwei Astronomen aus den USA und Australien haben sich im Jahr 2013 nochmal neu auf die Suche nach Berichten von damals gemacht. Das Problem war, dass die Flugbahn der Objekte ja nicht nur über das Festland geführt hat, sondern natürlich auch über das Meer. Dort wohnen jetzt keine Menschen, aber dort fahren Schiffe. Also hat man begonnen, in den Archiven nach Logbüchern von Schiffen zu suchen und ist tatsächlich fündig geworden. 7 neue Berichte über das Himmelsschauspiel hat man den alten hinzufügen können und wir wissen jetzt, dass die große Prozession der Meteoriten mindestens einen Weg von mehr als 11.000 Kilometern über die Erde zurückgelegt hat. Das ist mehr als ein Viertel des Erdumfangs und absolut außergewöhnlich. Irgendwo über dem Südatlantik verliert sich ihre Spur, aber es ist mehr als klar, dass es sich um ein einzigartiges Ereignis gehandelt hat. Was damals wirklich passiert ist, werden wir vermutlich nicht mehr zweifelsfrei herausfinden können. Es ist aber eher nicht damit zu rechnen, dass ein Mondvulkan der Erde einen temporären Ring geschenkt hat, und es war auch definitiv keine Flotte außerirdischer Raumschiffe, denn natürlich wird das Ereignis auch von den UFO-Fans immer wieder gern in ihrem Sinn interpretiert. Am wahrscheinlichsten ist immer noch die Erklärung von Clarence Chant. Die Erde hat sich zeitweilig einen kleinen Mond eingefangen. Sowas kommt immer wieder vor, und weil die Bahnen dieser Quasi-Satelliten im Allgemeinen nicht stabil sind, entkommen sie dann meistens irgendwann wieder der Anziehung der Erde und verziehen sich hinaus in die Weiten des Sonnensystems. In diesem Fall aber dürfte der Minimond in der Atmosphäre auseinandergebrochen sein und hat uns vor seinem endgültigen Verschwinden noch ein einzigartiges und eindrucksvolles Schauspiel geliefert.